Dann begrüße ich jetzt erstmal alle Zuschauer, die reingekommen sind, wieder zahlreich heute Abend. Ich freue mich auf die Präsentation mit euch und natürlich auch auf die Q&A-Session nachher und hoffe, dass ich in einige Themen, die unglaublich oft an uns herangetragen worden sind mit Fragen und Mails, ein bisschen ja Licht reinbringen kann. Ja? Die Frage ist nämlich, wie geht's weiter mit Gold und Silber? Wir alle haben ja in den letzten Jahren diesen fulminanten Aufstieg gesehen. In der Spitze bis Ende Januar, dann ging es ja so richtig hoch auf 5.500 Dollar pro Unze, ein spektakuläres Preisfeuerwerk. Und dann kam plötzlich eine Riesenkorrektur um 1.000 Dollar nach unten, beim Silber ganz ähnlich, auf 120 Dollar hoch, dann auf 80 Dollar runtergerauscht. Und alle Leute haben sich gefragt, was ist da los? War es das jetzt? Was hat es ausgelöst? Was ist da passiert? Und natürlich am allerwichtigsten, wie geht's weiter? Also, wie geht's weiter mit Gold und Silber? Und die aufmerksamen Leser unseres Gold Revolution Newsletters, die werden das ein oder andere, was ich heute Abend erzähle, natürlich schon gesehen haben, weil am 6. Februar, also unmittelbar nach diesem ganzen Edelmetall-Erdbeben, das wir gesehen haben, haben wir ja ein Newsletter an unsere Newsletter-Abonnenten verschickt. Da lade ich euch an der Stelle alle ausdrücklich nochmal ein, sofern ihr den Newsletter noch nicht abonniert habt. Geht auf unser goldrevolution.com, abonniert dort den Newsletter, er ist kostenlos. Ein bis zweimal im Monat verschicken wir dort, ich glaube, wirklich interessante Analysen und Einsichten zu Wirtschaft, zu Edelmetallmärkten, zu Finanzen, zur Geopolitik, zu den BRICS, was passiert in Amerika und so weiter. Wie ist alles miteinander verwoben und welche Entwicklungen beeinflussen natürlich auch unsere Investitionsentscheidungen? Und da lade ich euch alle nochmal ein. Also der ein oder andere, der das schon gelesen hat, der wird jetzt das ein oder andere auch schon kennen, was ich jetzt hier präsentiere. Aber es gibt natürlich auch ein paar neue Aspekte, weil seit dem 6. hat sich die Welt auch weiterentwickelt. Wenngleich ich ein bisschen stolz bin, sagen zu können, sie hat sich im Gold- und Silbermarkt ungefähr so weiterentwickelt, wie wir es vor 2 Wochen prognostiziert haben. Was ist mit dem Gold passiert? Und ich fange mal an mit einem Zitat von George Bernard Shaw. War ja ein Linker, ne? Also Linke sind mir ja eigentlich alle suspekt, wie ihr wisst. Da bin ich ja, wie soll ich sagen, mit begrenzter Toleranz ausgestattet, was Linke angeht. Jedenfalls in diesen Tagen. Früher war das mal anders. Früher konnte man mit Linken anständig diskutieren. Zu meiner Schul- und Universitätszeit habe ich am liebsten mit Linken diskutiert, weil die waren halt am weitesten von meiner Meinung weg, aber mit denen konnte man diskutieren. Ja, da konnte man stundenlang mit Argumenten aufeinander einschlagen und dabei eine Flasche Wein oder ein paar Flaschen Bier trinken zusammen und hat dann quasi die Rhetorik miteinander geübt. Ja, wie wägt man Argumente ab? Aber das ist lange her. Noch länger her ist das, was George Bernard Shaw zu sagen hatte, nämlich zu der Frage Edelmetalle ja oder nein. Und damit leite ich den kleinen Vortrag ein. Sie haben die Wahl zwischen der natürlichen Stabilität des Goldes und der Ehrlichkeit und Intelligenz der Politiker. Also der Satz war ja wohl noch nie so wahr wie heute, Leute, oder? Und bei allem Respekt für diese Herren, damals waren Damen noch nicht in der Politik, rate ich Ihnen, solange das kapitalistische System besteht, weil er wollte es ja eigentlich abgeschafft wissen als Linker, das Gold zu wählen. Ja, damit starten wir mal. Was war da los jetzt eigentlich? Wir haben einen phänomenalen Rückgang gesehen. Ja? Wir haben einen Anstieg auf 5.500 gesehen und dann innerhalb von im Prinzip 2, 3 Handelstagen einen Rückgang auf 4.500, was ja fast 20% sind. Das ist also eine extrem starke Schwankung, die so in der Form nicht alle Tage stattfindet. Ja? Und wir haben also im Prinzip allerdings das Kommen sehen. Also 3, 4 Tage vorher habe ich auf X ein Posting abgesetzt. Ihr kriegt es nachher zu sehen, wo ich vor einer Korrektur gewarnt habe, weil der Markt auch zum Teil überhitzt war. Und das war allerdings, dass der Markt überhitzt war, war nicht der einzige Grund für die Größenordnung und vor allen Dingen, dass diese Korrektur so schnell passiert ist. Es gab nämlich in dieser Phase Anzeichen für massive Marktmanipulation am Papiermarkt für Gold und Silber. Und wir sprechen gleich ein bisschen drüber, wie das genau gemacht wurde. Was wir direkt nach der Korrektur uns angeschaut haben, war auch die Jahresperformance Im Prinzip vom 1. Januar bis zu dem Zeitpunkt direkt nach der Korrektur. Und was haben wir festgestellt? Selbst nach dieser Korrektur, weil die Anstiege vorher seit 1. Januar so extrem stark waren, war es noch eine super Performance bezogen auf das Jahr, auf das laufende Jahr. Nämlich seit 1. Januar trotz Korrektur 13% beim Gold und 20% beim Silber. Das ist im Grunde genommen ein Anstieg, der, wenn man es mal auf 50 Jahre betrachtet, beim Gold etwa das anderthalbfache und beim Silber das doppelte bis dreifache einer Gesamtjahresperformance, einer durchschnittlichen Gesamtjahresperformance beinhaltet. Das heißt also, wenn es von da aus nicht mehr weiter gestiegen wäre für den Rest des Jahres, hätte man immer noch von einem guten Edelmetalljahr sprechen können. Wir haben dann in diesem Newsletter Nummer 20 vom 6.2. eine Prognose abgegeben, wie es weitergehen würde, nämlich eine Stabilisierung des Marktes mit einer leichten, aber durchaus volatilen Seitwärtsbewegung, aber mit intaktem Aufwärtstrend. Und genau das ist in den letzten 2, 2,5 Wochen seitdem auch exakt so passiert. Der Aufwärtstrend ist im Grunde genommen sowohl für Gold als auch Silber intakt. Wir schauen uns gleich die Zahlen und die Charts an. Und was sind die Gründe dafür? Die Gründe sind eigentlich schnell erklärt. Alle fundamentalen Risikofaktoren für die Geopolitik, die Weltwirtschaft, die Finanzlage und so weiter, die sind in vollem Umfang weiterhin da, präsent und wirksam. Das heißt, da, wo diese Risiken wirksam sind, suchen die Leute auch einen Schutz vor den Risiken und damit bleibt die Edelmetallnachfrage im Prinzip vollkommen intakt. Das ist im Prinzip, to cut a long story short, wie man so schön sagt, in einem Satz zusammengefasst, warum wir weiterhin glauben, dass es nicht mehr mit dem Tempo vom Januar, aber aufs Jahr betrachtet, solide weiter aufwärts gehen wird. Und das haben wir auch die letzten Tage ja schon gut beobachten können. So, was gab's da? Schauen wir uns nochmal an. Was ist zwischen Januar 25 und Januar 26 passiert? Ein Anstieg um über 100%. Ja, also von 2000, Entschuldigung, ja, von 2500 Dollar auf 5500 Dollar. Ja, zuletzt von, ich sag mal, 4300, 4250 Dollar auf 5500 in nur 4 Wochen. Also auch ein extrem steiler, geradezu exponentieller Anstieg. Und was habe ich dann gemacht? Ich habe im Prinzip gepostet, hier unten kann man es sehen, das ist das leider verrutscht, hier diese rote Linie am 27. Januar. Habe ich gepostet, Gold am späten Abend knapp unter 5200. Da hatte es noch nicht den Höhepunkt erreicht. Hier scheint es überhaupt kein Halten mehr zu geben, aber die Bäume wachsen nicht in den Himmel. Eine Atempause ist unvermeidlich, notwendig und gut für den Markt. Und dann habe ich mir natürlich noch ein bisschen erlaubt, Werbung zu machen. Schließlich leben wir ja davon, dass wir auch ein bisschen Werbung machen. Und bei goldrevolution.com haben wir es noch das gute Zeug, jetzt das Goldkonto entdecken. Kann ich übrigens jedem, der hier im Call ist, uns noch nicht entdeckt hat, wärmstens anempfehlen. Die Leute, die seit wir die Firma gegründet haben, vor 1,5 Jahren, im Goldkonto investiert haben, die sind, wie ihr auf dem Chart, was ihr gerade gesehen habt, die sind extrem gut gefahren. Die haben also eine sehr ordentliche Rendite. Aber was noch wichtiger ist als die Rendite, sie haben einen Schutz vor Inflation und Krisen in ihrem Portfolio, der sie abschirmt gegen all die Gefahren da draußen, die da drohen. Und das ist die eigentliche Funktion des Goldes. Nicht die Rendite, Leute, sondern diese Schutzfunktion vor Inflation und vor Enteignung. Performance 2026. Wenn wir also jetzt uns anschauen, wie hat sich's entwickelt zwischen dem 1.1. und heute 14 Uhr, als ich die Präsentation gemacht habe, da haben wir beim Gold eine Gesamtperformance schon von 20%. Also trotz Absturz hatten wir zwischendurch eine von 13,4. Jetzt sind wir schon wieder bei 20%. Und beim Silber haben wir eine Performance von 27,7% seit Jahresbeginn, was auch, glaube ich, eine ziemlich gute Zahl ist. Also da kann man eigentlich sich nicht drüber beklagen, über die Gesamtwertentwicklung. Und jetzt schauen wir uns an, was sind die Fundamentaldaten? Bei den Fundamentaldaten haben wir eigentlich 6 Hauptpunkte. Warum ist die Goldnachfrage intakt, global? Erstens, der Planet ist weiterhin überschuldet. Die Schulden relativ zum Bruttosozialprodukt liegen weltweit bei deutlich über 300%. Und insbesondere, wie wir gleich sehen werden, ist die Staatsverschuldung nach wie vor im Trend stark ansteigend. Und eine Korrektur dieser Überschuldung ist nur durch Inflation möglich, letzten Endes. Ja? Oder durch depressive Deflation, durch Crash, durch Pleiten und so weiter, aber es kann auch beides passieren. Aber letzten Endes stecken in dieser Überschuldung gewaltige Risiken drin. Das Zweite ist, die Banken sind auch überhebelt. Ihre Eigenkapitalausstattung ist auf dem tiefsten Stand seit 1830. Also Risikoappetit und Risikotragfähigkeit bei den Banken klaffen weit auseinander. Und by the way, vor 1830 gibt es keine Zahlen dazu. Das heißt, seit Aufzeichnungen zu den Eigenkapital, Ausstattungen der Banken im Westen, also in Europa und Amerika, gemacht werden, haben die Banken noch nie weniger Eigenkapital gehabt relativ zu ihrer Bilanzsumme als heute. Ja, das muss man sich mal geben. Also bei allem, was uns die Aufsicht und die Banken erzählt, sie hätten ihre Eigenkapitalbasis gestärkt. Sorry, wenn ich das mal hart so sage, Bullshit. Dann dritter Punkt, der Angriff der BRICS auf die Leitwährungsfunktion des US-Dollar läuft unvermindert weiter. Und wie äußert er sich? Nach wie vor kaufen die Zentralbanken Russlands und Chinas und jetzt neuerdings habe ich gehört auch Indiens, da habe ich aber noch keine Zahlen dazu, massiv Gold an den globalen Märkten ein. Viertens, die fiskalische Position der USA verschlechtert sich. Man hat im Prinzip ja Doge nicht richtig weiterarbeiten lassen. Und die einzige noch verbliebene Chance der Vereinigten Staaten aus der Schuldenfalle rauszukommen, ist massives KI-getriebenes Wachstum. Darauf hoffe ich ja auch, darauf spekuliere ich sogar, wenn man sich mein Aktienportfolio anschaut, ist viel KI und Robotik drin. Aber ob das ausreichen wird, um aus der Schuldenfalle sich rauszuwachsen, das ist noch dahingestellt. Und das hat natürlich dann auch Auswirkungen auf den Kampf um die Leitwährungsfunktion des Dollars. Die geopolitische Lage gleichzeitig spitzt sich weiter zu. Ukraine, Venezuela, Grönland, Iran, Mexiko, Taiwan sind die Stichworte. Und da haben wir ja die letzten Wochen wirklich genug gesehen. Und gleichzeitig kommen wir nochmal zur KI. Durch die KI und die Elektronik, also was an dem Ende an Wachstum da ist, ist die Nachfrage nach Gold und Silber für Mikroelektronik stark ansteigend. Und es sind höhere Preise notwendig, um die Produktion der Nachfrage anzupassen. Ja, das heißt also, was wir hier sehen, ist, dass die Lücke zwischen Produktion und Nachfrage aus der Industrie immer kleiner wird, sodass immer weniger Reserven für Anlage Silber und Gold da ist. Und am Silber schauen wir uns gleich die Zahlen an. Und dementsprechend haben wir das Problem, dass mehr produziert werden muss, damit noch genug Nachfrage aus der Anlage für Silber etc. überhaupt befriedigt werden kann. Denn es ist ja nicht so, dass die gesamte Produktion der Edelmetalle nur für den industriellen Zweck zur Verfügung steht. Leute wie wir, Leute wie Sie fragen ja Gold und Silber nach, nicht um daraus Mikrochips zu machen, sondern um es im Tresor zu stapeln, als Rückversicherung gegen all das, worüber wir hier reden. Ja? Das heißt also, das ist ein Problem, wenn zwischen der Produktion und der Nachfrage nach Investitionsedelmetallen zu wenig Material da ist. So, schauen wir uns an, Verschuldung im Euroland, ja, mal über ein paar Jahrzehnte betrachtet. Es ging leider im Trend immer nur nach oben. Ja, und jetzt schaut man sich die großen Schuldenmacher in Europa an, vor allen Dingen Frankreich, vor allen Dingen Deutschland, ist der Trend deutlich nach oben gerichtet wieder. Also die 2025er Zahlen, die fehlen hier noch. Also das wird wieder sehr stark nach oben gezogen. Und gleichzeitig, wie gesagt, die Banken sind überhebelt. Hatten wir im Jahr 1830 noch eine Eigenkapitalquote relativ zum Bruttosozialprodukt im Durchschnitt aller Banken von 80%, müsst ihr euch mal vorstellen, 80, 80, 80%, haben wir Anfang des 20. Jahrhunderts schon nur noch 60 gehabt und von dort aus ging es bergab. Jetzt sind es noch gerade mal 5%, 4 bis 5%. Mehr ist es nicht, Leute. Diese Eigenkapitalquoten von 10, 15%, die man euch erzählt, die beziehen sich nicht auf die Bilanzsumme. Die beziehen sich auf die sogenannten risikoadjustierten Aktiva, bei denen dann angeblich sichere Assets auf der Bankbilanz wie AAA-Anleihen, Staatsanleihen und sowas als Null gerechnet werden. Das ist eine Augenwischerei, das stimmt so einfach nicht. Ja? Das heißt, die Banken sind massiv überhebelt. Der Angriff der BRICS auf den Dollar läuft weiter. Warum? Es ist völlig klar. Der Dollar ist der Eckpfeiler der amerikanischen Hegemonie auf dem Planeten. Und wir leben in einer Phase des Übergangs von der unipolaren zur multipolaren Weltordnung. Das heißt, die BRICS wollen jetzt eine multipolare Weltordnung. Sie wollen die Dominanz, die alleinige Dominanz Amerikas nicht länger akzeptieren. Und der Dollar Da haben wir schon an anderer Stelle auch hier drüber diskutiert, sorgt natürlich dafür, dass die USA ihre ganzen Defizite mit frisch gedruckten Dollars bezahlen können. Dadurch können sie ihre Inflation exportieren und allen Ländern auf der Welt, die ihnen mehr Waren liefern, als sie ihnen abnehmen, eine Inflationssteuer quasi abnehmen. Aus der finanzieren sie ihr Militär und ihre Geheimdienste, was hier steht mit SIGINT, also Signal Intelligence, das ist der globale Abhörapparat der NSA. Und dann haben wir Englisch und englisches Recht oder amerikanisch oder angelsächsisches Recht als weitere Pfeiler des Welthandels und das alles greift ineinander. Wenn der Dollar aus diesem Fünfeck rausgezogen wird, dann bricht alles andere weg. Militär und Signal Intelligence sind dann nicht mehr finanzierbar und damit ist die globale Vorherrschaft Amerikas in Frage gestellt. Deswegen sind die BRICS so extrem hinterher, den Dollar zu entthronen. Und solange sie das noch nicht geschafft haben, solange sie das noch nicht geschafft haben, werden sie Gold kaufen und die BRICS goldgedeckte Währung vorbereiten. Wenn sie es dann erstmal gemacht haben, dann allerdings wird der Goldpreis noch mehr explodieren. Und zwar, weil der Westen dann Gold braucht, um seine Defizite zu finanzieren, die er nicht über Nacht abstellen kann. Das heißt also, wir haben eigentlich ein programmiertes Ansteigen des Goldes bei gleichzeitiger Dollarschwäche. Übrigens auch gegenüber dem Euro. Warum? Weil der Euro quasi nebendran steht und nicht von dem Problem betroffen ist direkt. Insofern ist die Stärke des Euro gegenüber dem Dollar, hat nichts mit der Stärke des Euro zu tun, sondern hat mit der Schwäche des Dollar gegenüber dem Gold zu tun. Also die Schlauheit der Füchse besteht aus der Dummheit der Gänse, wie man so schön sagt. Und das heißt, dieser Kampf um die Leitwährung, der läuft weiter. Der läuft jetzt seit 2, 3, 4 Jahren. Die fiskalische Position der USA, wie wir hier sehen, verschlechtert sich gleichzeitig massiv. Wir laufen auf 40 Billionen amerikanische Trillions, also 40 Trillion US-Dollar Regierungsschulden zu. Ja, das ist also das anderthalbfache fast oder ja, 130, 135% des Bruttosozialprodukts der Vereinigten Staaten. Ja, alle paar Monate kommt da eine ganze Billion, also 1000 Milliarden dazu, Leute. Das wächst exponentiell und schwächt natürlich damit die Dollarposition in der Auseinandersetzung um die Weltleitwährung. Ein Teil der Konflikte, Venezuela und Iran insbesondere, können wir uns vor dem Hintergrund dessen auch erklären. Warum sind die Amerikaner da so hart? Weil die sagen, Venezuela und Iran müssen sozusagen auf Linie gebracht werden. Nicht so sehr bei den Menschenrechten. Da interessieren die sich in Wahrheit, haben die sich noch nie wirklich dafür interessiert, ja? Sondern die dürfen ihr Öl nicht gegen was anderes verkaufen als gegen Dollar. Der Petrodollar ist die Regel. Ne? Mit dem Petrodollar hat man ja auch jahrzehntelang die Leitwährungsfunktion des Dollar abgesichert. An der haben die Chinesen und die Russen massiv gekratzt. Ja? Und insofern ist es auch keine Überraschung, ja, dass jetzt die Amerikaner sagen, wir müssen die großen ölproduzierenden Länder politisch in unseren Orbit zurückkriegen. Mit Venezuela ist das schon gelungen und Iran ist wahrscheinlich, deswegen bin ich auch ziemlich sicher, dass der Druck auf Iran aufrechterhalten bleibt. Ich weiß nicht, ob es zum Krieg kommt. Ich hoffe nicht. Aber Amerika wird den Druck so lange erhöhen, bis Iran sozusagen auf Linie ist. Das können wir mit Sicherheit sagen. Und zwar deswegen, weil wenn die USA den Petrodollar verlieren, dann haben sie den Kampf um die Leitwährung verloren. Wenn sie den Kampf um die Leitwährung verloren haben, dann haben sie die unipolare Weltherrschaft auch abgegeben. Nicht nur das, sondern dann sind sie in der multipolaren Weltordnung auch von den Chinesen abgehängt, weil die Finanzkraft Chinas die der Vereinigten Staaten mittlerweile bei weitem übersteigt. Chinas Bruttosozialprodukt ist ein Drittel größer als das der USA und die USA sparen 5% ihres Bruttosozialprodukts und die Chinesen 50. Das heißt, die Chinesen haben 13 bis 14 Mal so viel Sparkapital pro Jahr zur Verfügung für Investitionen wie die USA. 13 bis 14 Mal, nicht 13 bis 14% mehr, sondern das 13 bis 14-fache, Leute. Das ist ein riesiger Unterschied. Und deswegen können die Chinesen diese ganzen Straßen, Schnellzüge, Autobahnen, Flughäfen, Häfen, diese ganzen Science-Fiction-artigen Großstädte, die sie da hinstellen, quasi, ja, aus dem Stand. Deswegen können die das alles finanzieren. Und selbst wenn die da mal 1 Billion versenken, bei einer Sparleistung pro Jahr von 15 Billionen, von 15.000 Milliarden Dollar spielt es überhaupt keine Rolle, dass die da ab und zu auch mal 1 Billion versenken. Das holen die nach 3 Wochen wieder raus. Ja? Das sind andere Zahlen, ja. Da müssen wir uns noch dran gewöhnen. So, dann die geopolitische Lage. Da sehen wir, die bleibt risikoreich. Was sehen wir hier? Wir sehen eigentlich die Einschläge jetzt ziemlich gut verteilt über den Planeten. Also Mexiko, der Bürgerkrieg mit dem Kartell, mit dem Drogenkartell, wo sich herausgestellt hat, dass die ganzen Kartell-Soldateska und Söldner in der Ukraine ausgebildet worden sind. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Also Tausende von Südamerikanern werden in der Ukraine an Waffen ausgebildet und gehen dann zurück und sind dann die Soldateska von irgendwelchen Drogenkartellen. Da haben wir uns ja ein schönes Monster rangezogen, Freunde. Ja, dann Venezuela. In Venezuela, die sind, glaube ich, die sind still auf Linie gebracht worden, ja, durch die Verhaftung von Maduro. Ja, dann Ukraine. Da haben wir, ich sag mal, Eskalationspotenzial seit rausgekommen ist, dass Franzosen und Briten wohl daran arbeiten, der Ukraine heimlich eine Atomwaffe zu verschaffen. Die Russen haben schon klar gemacht, dass dann Achterbahn ist, falls man damit nicht sofort aufhört. Ja. Iran in aller Munde, ja, die Revolution ist erstmal gescheitert. Zu meiner Überraschung muss ich sagen, ich habe gedacht, dass sich die Streitkräfte gegen die Mullahs wenden, wenn die so viele Menschen umbringen, wie sie umgebracht haben. Aber offensichtlich ist der Fanatismus und das, was auch die Obersten dort zu verlieren haben, so groß, dass das nicht passiert. Dann noch Taiwan, immer ein, ich sag mal, simmernder Konflikt, der sozusagen auf Entladung wartet. Aber der wird sich nicht entladen, bevor China nicht hundertprozentig sicher ist, dass es die Auseinandersetzung um Taiwan auch gewinnt. Also wir haben mehr als genug Konfliktpunkte. Die geopolitische Lage in diesem Übergang von der Uni zur multipolaren Weltordnung bleibt extrem risikoreich und das bedeutet natürlich auch hohe Goldpreise und steigende Goldnachfrage. Und schauen wir uns jetzt mal an, die Nachfrage nach Gold und Silber. Hier haben wir uns mal Silber vorgenommen, ja. Die letzten 10 Jahre, die Produktion in Millionen Unzen ist gefallen, nämlich von 900 Millionen auf gerade mal noch 840 Millionen etwa. Ja. Während die industrielle Nachfrage durch Photovoltaik, KI und so weiter, also verschiedenste Themen, gestiegen ist von 480 Millionen Unzen auf zuletzt 710 Millionen Unzen. Das heißt, das, was für Investitionen zur Verfügung steht, neu, wo wir uns Silberbarren in den Keller legen können, Leute, ist geschrumpft um 75% von 400 Millionen Unzen pro Jahr auf 113 Millionen Unzen pro Jahr. Ja, und mit 113 Millionen Unzen, wenn ich jetzt mal 113 Millionen multipliziere mit 25 Dollar, das war der Kurs des Silbers noch vor kurzem, ja, dann haben wir im Grunde genommen ja ein Volumen, das ist aufgekauft mit gerade mal 2,5 Milliarden. Ja? Das sind 2,5 Milliarden Dollar und damit sind diese 113 Millionen Unzen weg. Ja, bei 25 Dollar. Wenn ich es natürlich mit 100 Dollar multipliziere, dann reden wir über 10 Milliarden. Ja, das heißt also, diese Schere schließt sich und es steht deutlich weniger für Investitionen zur Verfügung, nachdem die weltweite industrielle Produktion ihren Anteil an der Silberproduktion aufgekauft hat. Und deswegen werden wir auch da nicht mehr so schnell von diesem Niveau um die 100 Dollar runterkommen. Ich glaube, heute waren es aktuell, schauen wir mal kurz nach, wie viel haben wir denn gerade beim Silber? Ja, Silberpreis jetzt im Moment 91,14, ja, 91,14 Dollar. Also von dem Niveau wird es so schnell nicht mehr runterkommen, weil der Preis muss hoch sein, damit mehr produziert wird, damit diese Lücke sich nicht auf Null schließt. Wenn diese Lücke sich auf Null schließt, dann explodiert der Preis hier. Das heißt, damit die Silberproduktion nach oben geht, ist dieses Preissignal in den Markt notwendig. Dann lohnt es sich mehr, Silber zu fördern, wenn der Preis so hoch ist. Ja? Und das bedeutet, dass wir aufgrund der Nachfrage, die noch weiter ansteigt, also wir werden sowohl bei Photovoltaik, mit und ohne Klimawende, die ist zwar tot, aber die Photovoltaik, es gibt ja Länder, wo das wegen des dort anderen Wetters funktioniert. Bei uns in Deutschland ja nicht, aber in anderen Ländern macht es ja sogar Sinn. Das ist immer noch eine Energiequelle, die unter bestimmten Umständen auch konkurrenzfähig ist. Da wird die Nachfrage weiter hoch sein. Aber vor allem KI, da werden Mega-Investitionen getätigt von solcher Größenordnung. Da werden einzelne Rechenzentren für 300 Milliarden hingestellt. Ja, da wird Material nachgefragt ohne Ende. Das heißt also, die Nachfrage wird weiter ansteigen, ja, und zwar eher steiler als bisher. Das heißt, bis noch ein Jahr oder zwei rum sind, werden wir da bei 800 Millionen Unzen Industrienachfrage, werden wir da landen. Und dann bedeutet das, dass die Schere zu ist, wenn die Produktion nicht steigt. Ja, dann gab es allerdings auch in diesem Absturz, da ging es nicht nur darum, dass wir ja eine Überhitzung hatten, die dann irgendwie mal runtergekühlt werden musste, sondern es war auch so, dass die Banken, insbesondere die Banken, die bei der Comex mit im Boot sind, die haben offensichtlich ein paar Dinge gemacht und ich habe die beste Zusammenfassung dieser Auffälligkeiten, Zufälligkeiten bei Matthew Piepenberg gefunden. Ein Amerikaner, der in der Schweiz lebt und auch im Edelmetallgeschäft tätig ist. Ich kann übrigens seine Veröffentlichung nur wärmstens empfehlen. Also wir haben übrigens nur da am Rande die Gewohnheit, wenn ich mal jemanden finde, der eine wirklich gute Analyse liefert und den dann zitiere, dann sage ich auch, wo wir es herhaben. Ja, das ist auch bei anderen schon der Fall gewesen. Also wenn ich zum Beispiel, ihr wisst ja zum Beispiel, dass ich oft hier von unserer geheimen Goldpolitik zitiere, die auch nicht von uns stammt. Also wir haben auch unsere guten Quellen, aber dann weisen wir auch darauf hin und die freuen sich auch, wenn man bei ihnen mal drauf schaut und dann auch diese durchaus guten Artikel liest. Kann ich also sehr weiterempfehlen. Matthew hat also eine Zusammenfassung gemacht, was ihm an Manipulationsindikatoren aufgefallen ist. Ne? Und zwar, das erste war, dass JP Morgan seine erheblichen Short-Positionen just an dem Freitag, an dem es geknallt hat, zu einem um $40 niedrigeren Silberkurs schließen konnte, als das 24 Stunden vorher noch möglich gewesen wäre. Das heißt, die hätten Milliarden verloren, wenn der Silberkurs bei 120 geblieben wäre. Die London Metal Exchange ging am Freitag komplett offline, angeblich wegen technischer Serverprobleme. Und das ausgerechnet an dem Tag, an dem die Inhaber von Call-Optionen, also die Beneficiäre der Short-Positionen der Banken, ja, die Gegenparteien, mitteilen müssen, ob sie mit Metall beliefert werden wollen, also mit physischem Metall, oder mit Cash kompensiert werden wollen. Ja? Die HSBC, über deren Short-Position allerdings sehr wilde Gerüchte, die auch nicht alle gestimmt haben, aber die hatten schon auch Short-Positionen. Am asiatischen Markt gab es aber da die wildesten Gerüchte, die waren ein bisschen abgehoben von der Realität. Da gibt es diese KI-generierte Videokiste auf YouTube. Da haben wir uns ja hier auch schon geäußert zu. Also die Jungs übertreiben es ein bisschen, ja, mit ihren Short-Positionen, die sie mancher Bank andichten. Aber die HSBC hatte deutliche Short-Positionen, ja, und die war auch an dem Tag offline, ja. Und die Comex hat gleichzeitig dann am Freitagmorgen ihre Margenanforderungen auf Long-Positionen massiv erhöht. Das heißt, wer Long gehen wollte am Markt, musste mehr Geld zur Sicherheit hinterlegen als die, die Short gehen. Und damit hat man natürlich im Prinzip ein ganzes Element von Nachfrage aus dem Markt rausgenommen. Ja, das heißt also, man hat gleichzeitig das alles gemacht und Nachfrage nach Gold und Silber aus dem Markt gedrängt, indem man sie gezwungen hat, mehr Geld auf den Tisch zu legen, um überhaupt nachfragen zu dürfen auf dem Papiermarkt. Und hat damit im Prinzip die Regeln mitten im Spiel geändert. Ja, man ändert einfach die Spielregeln, wenn man verliert. So funktioniert das. Ja. Und das dann mit massiven Leerverkäufen kombiniert, ja, sodass das eine Kaskade in Gang gesetzt hat. Als dann erstmal die ersten Leute Geld verloren haben, mussten dann die geleveragten Long-Positionen aufgelöst werden für Stop-Losses, was dann die Kurse weiter nach unten getrieben hat. Das heißt, die Sache gewann dann eine Eigendynamik und das in Kombination mit der Tatsache, dass der Markt vorher überhitzt war, das hat zu dieser extremen Korrektur geführt, die aber mit den Fundamentaldaten weniger was zu tun hatte als mit der einfachen Kombination von einem überhitzten Markt mit dem absoluten Willen bestimmter Player, ihn zu manipulieren. Das ist das, was wir da sehen, ja, oder gesehen haben. So, dann ist die Frage, wie geht's weiter? Ja. Bisher ist die Prognose vom 6.2. sauber aufgegangen. Was haben wir am 6.2. gesagt? Das ist im Grunde genommen der 6.2., das war der Tiefpunkt, nachdem von 5.500 der Kurs runtergefallen ist in mehreren großen Schritten innerhalb von zwei, drei Handelstagen. Damals war unsere Aussage, der Kurs geht seitwärts, leichter Aufwärtstrend mit hoher Volatilität. Und wenn wir es jetzt mal vergleichen, genau das ist passiert. Also wir sehen hier seit September 25, also das letzte halbe Jahr, wir haben eine höhere Volatilität als im Schnitt diesen halben Jahres. Wir haben eine Seitwärtsbewegung mit leichtem, intaktem Aufwärtstrend, der ungefähr dem langfristigen Trend oder dem mittelfristigen Trend des letzten halben Jahres entspricht, aber die Grafik sieht auch aus, wenn man sie auf ein Jahr verlängert. Die sieht genauso aus. Ja? Das heißt also, es ist genau das passiert. Der Aufwärtstrend ist intakt. Und ihr seht es hier, Freunde, dieser Trend, der wird unter Schwankungen wahrscheinlich weitergehen. Und das bedeutet, dass wir zum Jahresende diesen Jahres wahrscheinlich eher 6.000 sehen werden als 5.000. Ja? Und ganz sicher eher über 5 als unter 5. Also da bin ich relativ zuversichtlich, solange die Fundamentaldaten, über die wir gerade diskutiert haben, intakt bleiben. Wenn sich die Fundamentaldaten drastisch ändern, ich sag mal, der Frieden bricht aus auf der Welt und die Sozialisten werden alle auf den Mond geschossen und wir machen nur noch marktwirtschaftliche Politik, die Zentralbanken kriechen zu Kreuz und sagen, wir drucken nie mehr Geld und alle sind Friede, Freude, Eierkuchen und halten, fassen sich an den Händen und singen Kumbaya, my Lord, dann kann das auch anders laufen. Aber Hand aufs Herz, Leute. Wie wahrscheinlich ist es, dass genau das passiert? Relativ unwahrscheinlich. So, schauen wir uns die langfristige Performance an. Ihr kennt alle mein Grid hier, was im Prinzip startet am 15. August 1971, dem Tag, an dem Tricky Dick Nixon, also Präsident Nixon, die Dollarbindung an das Gold aufgehoben hat. Damals war der Goldpreis $35 pro Feinunze. Ja, und wenn wir uns jetzt anschauen, seitdem sind 19.918 Tage vergangen. Und das sind 54,53 Jahre. Der Goldpreis damals $35 ist jetzt per heute 14 Uhr waren es 5.155. Aktuell ist es ein Ticken mehr. Wir sind, glaube ich, jetzt bei 5.202. Das heißt also, wir haben $50 nochmal gewonnen. Es war also ein guter Tag heute fürs Gold. Aber rechnen wir mal mit der Zahl von 14 Uhr, als ich die Analyse aktualisiert habe. 5.155,55 Dollar war es zu dem Zeitpunkt. Da haben wir eine Durchschnittsperformance über die ganzen 55 Jahre sind es jetzt, Wahnsinn, nach 55 Jahre seit dem 15.871 von 9,59%. Das heißt also, 9,59% ist die durchschnittliche Verzinsung des Goldes über 55 Jahre. Zeigt mir das Asset, dass das wiederholen könnte. Da gibt es keins. Auch kein Nasdaq, auch kein DAX, auch kein Immobilienmarkt. Fast 10% Rendite pro Jahr über 50 Jahre, über mehr als 50 Jahre. Das hat kein anderes Asset zu bieten. Und dabei noch dazu die Schutzfunktion, die Mobilität. Man kann es ins Ausland schaffen. Es braucht nicht viel Platz. Ja, es ist eigentlich das Ideale, der ideale Krisenschutz in diesem Sinne, auch physisch. Und der Wertverlust des Dollar seit der Freigabe des Dollars vom Gold ist 99,32%. Das heißt also, der Durchschnittsamerikaner muss heute etwa, ja, 160 Mal mehr Geld ausgeben, ja, für eine Unze Gold als damals, ne? Also 105 oder 150 Mal etwa als damals, ne? Die Europäer haben auch seit Gründung des Euro abgelost. Seit Gründung des Euro war der Wertverlust des Euro 94,4%. Sind ja nicht 55 Jahre, sondern nur 26 Jahre, die wir hier betrachten. Ja, auch ziemlich heftig, wenn man es mal bedenkt. Das heißt, die langfristigen Zahlen beim Gold, die sind intakt und beim Silber sieht es auch nicht viel anders aus. Ja, das ist, was ich zur aktuellen Goldmarktentwicklung zu sagen habe.